Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream.
Die Spur des Silbers. Wie die Jagd nach dem Edelmetall unsere Welt verändert hat. Von Tilman Bendikowski. Teil 3. Am Ende des Mittelalters. Am Ende des Mittelalters mangelte es Europa nicht nur an Silber, auch Gold war wegen des Edelmetallabflusses gen Osten knapp geworden. In Portugal konnte beispielsweise zwischen 1383 und 1435 keine einzige Goldmünze mehr geprägt werden. Gold war also in Europa kaum mehr welches zu finden, dafür aber in Afrika. Portugal gelang es vor allem entlang der Westküste des Kontinents, Zugang zum afrikanischen Goldhandel zu erlangen und das Metall nach Europa zu bringen. Schon Mitte des 15. Jahrhunderts baute das Land belastbare Handelsbeziehungen auf. Afrikanisches Gold wurde gegen Tuchwaren oder Weizen aus Europa getauscht. Doch die europäische Nachfrage blieb größer als das afrikanische Angebot, und so wurde die Suche nach Gold zu einer der wichtigsten Triebfedern aller europäischer Expansionen an der Schwelle zum 16. Jahrhundert. Denn Gerüchte über sagenhafte Goldvorkommen begleiteten fortwährend den Handel mit dem Edelmetall. Tief im afrikanischen Kontinent, wahlweise irgendwo an der afrikanischen Küste, die man nur noch weiter entlang segeln müsse, gab es angeblich noch mehr Gold. Der europäische Blick richtete sich allerdings nicht nur auf Afrika, sondern auf die ganze Welt. Denn zu diesem Zeitpunkt war Europa durch seine Wirtschaft, den Handel und den Geldverkehr längst eng mit den damals bekannten Regionen verknüpft. Der Kontinent war bereits global, was den Handel und den Reichtum anging. Die Fragen nach kostbaren Gütern und der effektiven Ausbeutung von Bodenschätzen beantwortet. Konkrete Erfahrungen des Alltags, etwa der Mangel an Silbermünzen durch den Abfluss des Edelmetalls nach Asien, hatten in dieser Hinsicht bereits weltweite Ursachen. Und das Silber, das wurde jetzt umso deutlicher, hatte im Grunde nie einen regionalen Charakter besessen. Es hatte insbesondere in Form der Münzen immer schon ein Leben auf Wanderschaft geführt. Wenn es um die dringend notwendige Beschaffung von neuem Silber ging, waren die Blicke der Europäer am Ende des Mittelalters deshalb längst begierig in die Ferne gerichtet. Noch bevor europäische Seefahrer tatsächlich neue, unbekannte Länder erreichten, waren Spekulationen über die sagenhaften Reichtümer Ostasiens fester Bestandteil kollektiver europäischer Sehnsucht und politisch-wirtschaftlicher Begehrlichkeiten. Kein Wunder also, dass bei den Aufbrüchen der Europäer zu neuen geografischen Ufern, die sich im Ende des Mittelalters ankündigten, auch die Gier mit an Bord ging. Ziel dieser Sehnsüchte war allerdings nicht nur der Osten, sondern auch der Westen. Einige Quellen vermuteten dort die Terra Promissionis, das Land der Verheißung, das sehr an die Fantasien vom Schlaraffenland erinnerte und ein Land mit Lebensmitteln und Reichtümern in Hülle und Fülle war, wo niemand arbeiten müsse. In einem irischen Lied aus dem 14. Jahrhundert wurde dieses irdische Paradies besungen. Weit im Meer westlich von Spanien liegt ein Land genannt Kokanien. Es ist kein Land unterm Himmelreich, an Wonne und Reichtum Kokanien gleich. Ganz real waren hingegen die Reichtümer Asiens, und der Handel mit dieser Weltregion hatte bereits neue Dimensionen angenommen. Die Portugiesen waren schon seit Jahrzehnten mit ihren Schiffen die Küsten Afrikas entlang gesegelt, stets bemüht, so den Seeweg nach Indien zu finden. Gelungen war dies schließlich 1497 dem portugiesischen Seefahrer und Entdecker Vasco da Gama mit der erfolgreichen Umrundung des Kaps der Guten Hoffnung. Für die europäischen Handels- und Bankhäuser zeichnete sich angesichts dieser Expansion umgehend ein profitables Geschäft ab. Die Expansionen mussten von ihnen finanziert und ausgerüstet werden. Dafür konnten sie im Gegenzug auf enorme Gewinne aus dem erhofften Handel rechnen. Was zu diesem Zeitpunkt aus früheren Wirtschaftskontakten nach Asien bereits schon sicher war, wollten die Europäer die wertvollen Waren des Ostens importieren, so würden sie dafür Silber in die Hand nehmen müssen. Viel Silber. Die Aussicht auf sagenumwobene Länder spornte die Europäer zusätzlich an. Ganz sicher werde eine wagemutige Reise Richtung Asien schon bald zu mächtigen Königreichen, zu Städten und Provinzen führen, die alles im Überfluss besitzen, was wir benötigen. Mit diesen Worten ermutigte ein Florentiner Geograf dann auch Christoph Kolumbus, die Fahrt Richtung Westen anzutreten. Und als Kolumbus schließlich im Sommer 1492 tatsächlich in See stach, um den westlichen Seeweg nach Indien zu finden, reisten an Bord seiner drei Schiffe dann auch die abenteuerlichsten Gerüchte mit. Unglaubliche Reichtümer warteten auf der anderen Seite der Erde auf die Europäer, so hieß es. Die Schätze Ostasiens und möglicherweise noch unbekannter Länder brauchten nur von wagemutigen Seefahrern entdeckt und gehoben zu werden. Und besagte nicht ein alter Glaube, dass sich in den heißen Zonen der Erde durch die Wirkung der Sonnenstrahlen besonders viele Edelsteine und kostbare Metalle entwickelt hatten? Doch die ersten großen Entdeckungsreisen, und dies gilt auch für die erste Atlantiküberquerung des Christoph Kolumbus, zielten nicht in erster Linie auf Gold, Silber und Edelsteine, auch wenn jedermann an Bord fraglos hoffte, solche Schätze in die Finger zu bekommen und sich auch persönlich bereichern zu können. Im Hintergrund standen die großen Ambitionen von Wirtschaft und Politik, einen neuen und direkten Seeweg zu den asiatischen Erzeugnissen zu finden, mit dem in Zukunft der arabische Zwischenhandel umgangen, entsprechende Kosten eingespart und so höhere Gewinne gemacht werden konnten. Gewürze, Baumwolle, Seide, Porzellan oder auch Indigo, der begehrte pflanzliche Farbstoff, diese Waren hofften die Europäer in die Hände zu bekommen, um damit große Geschäfte zu machen. Asien selbst war mit Silber und Gold tendenziell unterversorgt. Die Europäer konnten im Grunde genommen gar nicht damit rechnen, dieses Edelmetall dort in großen Mengen zu finden. Das Ziel, das Entdecker wie Kolumbus hatten, waren der Zugang zu fremden Märkten und der Aufbau eines lukrativen Handels mit den dort verfügbaren Waren. So standen das Gold und das Silber beim Aufbruch der Europäer zu weiten Teilen als Chiffre für einen Reichtum, den sie sich mit dem Handel in Indien und China erhofften. Und doch verband alle europäischen Entdeckungsreisenden eine Jahrhunderte alte gemeinsame Erfahrung mit den kostbaren Edelmetallen. Sie alle waren geprägt von dem mittelalterlichen Traum vom Reichtum, der sich um das Silber und um das Gold rankte. Sie wussten, dass schon geringe Mengen ein sorgenfreies Leben ermöglichen würden, und vielleicht stimmten die sagenhaften Berichte von unentdeckten Vorkommen irgendwo da draußen in der Welt. Doch wo immer diese europäischen Entdeckungsreisenden dieser Zeit mit ihren Schiffen aufkreuzen sollten, ihre Erfahrungen und Erwartungen segelten immer mit. Aber was da weit im Westen an Silberschätzen auf Christoph Kolumbus und seine Männer wartete, sollte die kühnsten Erwartungen aller Europäer weit übertreffen. Sie hörten die Spur des Silbers, wie die Jagd nach dem Edelmetall unsere Welt verändert hat, von Tilman Bendikowski, Teil 3, das Ende des Mittelalters. Es las Uwe Kulnig.
Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcasts hören. Anchor, Spotify, Apple Podcast, iTunes, Google Podcasts, radio.de und viele andere mehr.